Ja, also herzlich willkommen zu unserem Vortrag über die Weihnachtskarten der Fachschaft Elektrotechnik hier an der Uni. Genau, erstmal, wer sind wir? Wir sind David und Lukas. Wir haben hier beide Elektrotechnik studiert, beziehungsweise ich studiere es noch. Genau, und wir sind bei der Fachschaft Elektrotechnik hier an der Uni. Genau. Wir hatten das Problem, jedes Jahr brauchen wir eine Weihnachtskarte, die wir verschicken können an andere Fachschaften, an die Institute, aber jedes Jahr so eine langweilige Papierkarte, gibt es da nicht was Besseres. Genau.
Und da war jetzt unsere Idee, wir können auch was mit Elektronik, aus PCBs machen Leute sowieso alle möglichen Sachen. Wie sieht eine Weihnachtskarte aus PCBs? Das ist jetzt, ich muss zugeben, auch nicht komplett neue Idee. Das gab es auch schon vor unserer Zeit von Fachschaft Elektrotechnik. Das ist jetzt hier zum Beispiel ein NFC-Feldlaser. Der hat eine Spule, der entdeckt das Feld und dann leuchtet eine LED. Das ist ganz nett. Und dann hatten wir noch von der Fachschaft Aachen sowas Schönes bekommen, was auch eine Weihnachtsbaumwand geblinkt hat. Und dann haben wir gedacht, das können wir auch. Vielleicht sogar besser. Weil wenn man schon kopiert, dann muss es zumindest besser sein. Und das haben wir dann 2022 begonnen. Die grundlegende Idee, wir haben Mic-Controller, wir haben irgendwie Strom, wahrscheinlich USB, und wir haben dann noch blinkende Lichter, weil blinkende Lichter machen alles viel besser. Die Anforderungen sind, es muss günstig sein, weil, ja, wenn wir davon jetzt 30 Stück oder 40 Stück verschicken, dann sollten die pro Stück jetzt nicht 20 Euro kosten. Wir wollten auch das meiste schon bestückt haben, damit man nicht 50 Weihnachtskarten löten muss mit jeweils, keine Ahnung, 40 Komponenten, weil das zieht sich dann doch schon nach der 10. Weihnachtskarte so ziemlich. Das Gute ist, bei JLC-PCB kann man das günstig bestücken lassen. Das hat nur eine Einschränkung, die Weihnachtskarte muss grün sein. Das ist gar nicht so unpraktisch. Es gibt maximal 50 Stück, das passt auch zur Anforderung. Und maximal 10 mal 10 cm, das ist auch ganz gut, weil wir wollen ja von manchen auch per Post verschicken. Und dann dürfen sie auch nicht zu groß sein. Natürlich müssen sie mit USB-C versorgt werden. Und wenn wir LEDs drauf haben, die blinken und farbig sind, dann sollen sie SK6812 sein, weil davon hat die Fachschaft Reels aus alten Projekten und die kommen sonst nie weg. Genau, also erste Idee, wir kopieren einfach Aachen und machen wir LEDs drauf, weil dann ist es besser. Die Timeline war, also wird schon irgendwie klappen und Diamanten entstehen auch unter Druck. Und dass er günstig sein muss, was ist denn der günstigste, sinnvollste Mic-Controller? Da gibt's jetzt diverse Auswahl, also so ein, zum Beispiel jetzt so ein AVR, kriegt man so bis zu 50 Cent das Stück. Oder man nimmt halt das viel günstigeres. Zum Beispiel gibt's so interessante chinesische Mic-Controller. Da habt ihr vielleicht vor ein paar Jahren gab's den sagenumwobenen 3 Cent Mic-Controller von Paduk. Den haben wir nicht genommen, wir haben den 1 teurer genommen. Der hat nämlich Flash statt ROM, das ist schon mal gut zu entwickeln, und der hat ein paar mehr Pins als 6. Der hat seine eigene innovative CPU-Architektur und diverse interessante Peripherien. Und ja, was kann er? Ja, billig sein, das Wichtigste. Und hat ein paar interessante kostenoptimierte Features. Zum Beispiel hat er einen Komparator, wie alle guten Mic-Controller. Aber der Komparator geht auch nicht nur an Inputs oder zu einer Spannungsdifferenz, sondern auch an einer internen Widerstandsleitung, wo man 16 Werte einstellen kann, somit eine Art schlechten ADC hat. Das ist ganz praktisch, haben wir leider nicht verwendet, aber ist schon mal interessant zu wissen. Was kann der nicht? Zum einen vom Empfänger der Weihnachtskarte programmiert werden, weil der braucht 12 Volt Spannung mit einem eigenen Open-Source-Programmer. Zum anderen kann er auch nicht C. Und das ist schon mal ja eine Einschränkung, würde ich es mal nennen. Okay, das stimmt nicht so ganz. Der kann offiziell kein C, weil der Mic-Controller hat keinen Stack, die CPU hat keinen Stack und ist dann unpraktisch, um C zu programmieren. Aber es gibt STCC-Support, das ist so ein Small Devices C-Compiler, der ist für alles verfügbar, wo es fürs halt, also nicht für alles, aber ist für vieles verfügbar, wofür halt nicht interessant genug ist, um von GCC oder LVM zu unterstützen. Ja, da kein Stack-Support ist, ist der Code leider interessant, weil die Parameter, die man Funktionen übergibt, die werden halt auf einem globalen globalen Speicher gespeichert und halt nicht im Stack. Das heißt, wenn man eine Variable hat, die übergibt zum anderen Funktion und die dann da speichert, ist halt das gleiche dreimal gespeichert. Also keine Parameter, wir machen alles als globale Variablen. Und dann kommen halt so interessante Funktionen wieder oben raus, dass man halt diverse externe Sachen hat. Und ja, es ist Code, es ist offiziell C, aber ist jetzt nicht so Code, den man so schreiben würde. Und Danach war der Mikrocontroller auch ziemlich voll. Aber die Weihnachtskarte hat funktioniert. Man kann sie jetzt zum Beispiel auch hier sehen. Sieht ganz gut aus. Wir haben sogar genug ausgegeben, damit es ähnlich ist. Damit ist es nämlich ein bisschen golden. Das sieht nämlich viel besser aus. Sieht man auch hier oben mit unserem schönen Fachschaftslogo aus ähnlich. Aber das kann man auch noch besser machen.
Ja, also genau, im nächsten Jahr haben wir uns dann gedacht, wir wollen das Ganze größer machen und auch besser. Wir haben dann uns entschieden, ganze 10 Cent mehr für den Mikrocontroller auszugeben. Das heißt, das ist immer noch vernachlässigbar teuer für unsere BOM. Dafür kann der auch ordentlich C. Genau, also so sieht die Karte dann aus. Als Mikrocontroller haben wir den interessanten CH32V903 verwendet.
Genau, den habt ihr vielleicht auch schon vor ein paar Jahren nochmal durch die diversen Online-Portale begeistern sehen als 10 Cent Mikrocontroller. Und also das Ding ist ein STM32F103. Also ist jetzt auch hier das Blockschaltbild und STM32F103. Nur alles, was rot durchstrichen ist, gibt's halt nicht. Der Rest ist aber ungefähr gleich. Nur, dass auch die CPU keinen ARM Cortex-M3 ist, sondern halt einen RISC-V32EC. Das ist ganz gut, weil RISC-V ist schon mal besser als irgendwas, was sich halt der ausgedacht hat. Das war damals ein bisschen schlecht, weil EC bedeutet kleinere Befehle, das ist gut. Und nur 16 Register anstatt 32, das ist schlecht, weil LVM hatte damals noch keinen Support dafür. Das heißt, wir mussten GCC verwenden, also C. Dann noch 2 Kilobyte an RAM, 16 Kilobyte an Flash. Also das Ding ist ein ordentlicher Mikrocontroller. Das ist effektiv vergleichbar mit einem Arduino Uno, nur ein bisschen schlechter in manchen Hinsichten, ein bisschen besser in anderen Hinsichten, aber für so 10, 20 Cent ist das richtig, richtig ordentlich, was man bekommt. Und ein STM32F103 ist zwar nicht der schönste Mikrocontroller, aber ist auch kein Desaster. Also die Doku, die offizielle Doku von dem CH32 ist auch relativ gut, hat aber frappierende Ähnlichkeiten zu dem STM32F103 Datenblatt aus Gründen. Das Schöne ist auch, man kann da auch USB mitverwenden, das kann der Mikrocontroller zwar offiziell nicht, aber es gibt da Leute, die schreiben Assembly gerne und die schreiben dann halt genug Assembly, dass das Ding halt USB spricht. Davon gibt es Charles Lohr, hat da sehr viel Software für implementiert und auch einen ganzen Entwicklungsstack in C. Und da gibt es halt einen Software-USB-Stack. Und das ist relativ angenehm, tut auch relativ gut. Interessanterweise hat das Ding ja 16 Kilobyte an Flash und 1029 Bytes von einem Bootloader, der halt separat lebt. Aber wo man jetzt erwarten würde, es wäre ein ROM, nee, das ist auch ein anderer Flash. Das heißt, der Bootloader, der da drauf ist, ist relativ schlecht, kann halt nur Serial, ist relativ undokumentiert. Aber man kann einfach beschreiben, mit einem besseren Bootloader, der USB kann, das hat dann auch Charles Lohr entwickelt, dass der halt genau da reinpasst in 1920 Bytes. Und deswegen kann dann die Weihnachtskarte, wenn sie im Empfänger ist, auch vom Empfänger programmiert werden, was schön ist.
Genau. Also kommen wir zu den Features. Er blinkt sowohl hinten sehr schön, als auch vorne sehr schön. Unterstützt verschiedene Animationsmodi. Und man kann ihn als Presenter benutzen. Was wir hier gerade die ganze Zeit schon gemacht haben. Also kommen wir jetzt nur zur Software.
Genau, also wir haben mal eine normale Matrix drauf. Hier verwenden wir halt ein paar Timer, dass wir halt immer rumswitchen. Die SK6812 sind effektiv die NeoPixel WS212. Die verwenden wir über SPI mit der MOSI-Line. Das funktioniert effektiv als Bitbanging. Das ist ein bisschen dubios, aber machen alle so und das tut ziemlich gut. Touch läuft im Library, also diese Touch-Knöpfe, die da vorne drauf haben, die laufen im Library auch von Charles Lohr, die verwenden ADC, also erstmal wird der Output auf High gestellt, dann wird ein Pulldown aktiviert und dann wird gewartet, danach wird die Spannung gemessen. Wenn halt der Finger drauf ist, gibt es da mehr Kapazität und es braucht länger, bis die Spannung abflacht. Ja, und wie schon gesagt, wir nehmen vieles von Charles Lohr, also wir haben da keine Geräte, wenig selber an Treibern implementiert direkt. Ja, jetzt zum Zusammenbau. Wir haben das Ding zusammengebaut von JLC-PCB gekauft, aber das stimmt nicht so ganz, haben wir nicht. Weil natürlich, wenn wir die SK6812-EDDs verwenden, die wir hier haben wollen, dann müssen wir natürlich hier zusammenlöten. Und der USB-C-Port, den wir haben, der ist relativ schön, der ist so unten flush. Aber den müssen wir auch selber zusammenlöten, weil das ist zu teuer, das von JLC-PCB zu machen. Aber das ist auch ganz gut. Die Fachschaft hat jährlich eine Weihnachtsfeier. Da kann man dann sozial sein und Alkohol trinken und was man halt so bei sozialen Sachen macht. Oder man setzt sich nebenan ins Studentenlabor und lötet Weihnachtskarten. Und das machen Leute ziemlich gerne. Also bislang war das Problem nicht genug Leute zu finden. Das Problem war eher, dass die Weihnachtskarten halt seit Anfang fertig gelötet waren. Oder beziehungsweise das andere Problem ist, dass die Weihnachtskarten halt von Leuten zusammen gelötet werden, die keinen SMD löten am Anfang konnten. Muss man halt ein bisschen nacharbeiten. Aber ist schon mal deutlich angenehmer als, also ist schon mal sehr schön. Und da haben auch schon einige Leute SMD-Löten gelernt. Genau bei der Weihnachtskarte von dem Jahr hatten wir leider auch das Problem, dass wir damals von einem auf dem CH200 gewechselt sind, den wir bei 3,3 Volt betrieben haben. Das ist normalerweise kein Problem. Also zum Beispiel die WS212, die kann man 3,3 Volt betreiben, das tut auch. Bei den SK6812 tut es leider nicht. Das ist uns leider erst aufgefallen, nachdem wir die Weihnachtskarten schon gelötet hatten. Da sieht man jetzt den Widerstand vorne, der sorgt dafür, dass ein 5-Volt-Pull-Up existiert und der Mikrocontroller selber tut den nur noch auf 0 Volt ziehen. Das ist dann für das Jahr, fällt es kaum auf, wenn man es sieht, aber haben wir in den nächsten Jahre besser gemacht. Genau, und 2024 hatten wir dann eine Hardware-Plattform, der Mikrocontroller war auch schön, der konnte endlich C, da war der Flash gar nicht so, da hatte Flash noch richtig viel Platz frei. Also haben wir uns überlegt, ja, behalten wir bei, machen wir nur noch ein bisschen besser. Diesmal wieder eine richtige Matrix, noch ein bisschen schöneres Design. Man muss sich ja jedes Jahr ein neues Design ausdenken mit unterschiedlichen Formen. Wir haben uns auch dieses Jahr überlegt, vielleicht könnten wir diesmal rot machen, aber das hätte 200 € mehr gekostet. Und so viel war ein roter Stern aus Jux und Spaß und der Freude nicht wert. Und die Matrix ist keine normale Matrix mehr.
Leider hatte der Mikrocontroller nicht genug Pins, um eine entsprechend große LED-Matrix anzusteuern. Also haben wir Charlie Blacksing gemacht. Wer das nicht kennt, man verwendet quasi bei einer klassischen, im Vergleich zu einer klassischen LED-Matrix, sowohl für die Zeilen als auch für die Spalten die gleichen Pins. Und dann wird quasi immer, wenn man jetzt in einer bestimmten Zeile LEDs ansteuern möchte, wird der Pin von dieser Zeile auf High gesetzt und dann alle LEDs, die leuchten sollen, von der Spalte auf Low gesetzt und alle anderen werden als hochohmigen Ausgang oder Eingang betrieben. Das hat dann auch den Effekt, dass man die LEDs, die jeweils quasi bei einem Quadrat in der Diagonale wären, nicht ansteuern kann, weil die ja sowohl beim Eingang als auch beim Ausgang mit dem gleichen Pin verbunden sind und man deswegen keine Spannungsdifferenz zustande bekommt. Aber dadurch schafft man es mit nur 8 Pins eine 7x8 LED-Matrix anzusteuern, was reicht, um Text anzuzeigen. Nächste Sache, die wir hatten, waren die Touch-Buttons. Da ist uns dann, als wir die Platine bestellt hatten, aufgefallen, Moment mal, die Touch-Buttons liegen gar nicht an Pins, die am ADC angeschlossen sind. Also mussten wir uns was anderes überlegen. Die Lösung war dann auch, wie gehabt, die Pins erst als Output mit High zu setzen und dann umzukonfigurieren zu einem Input mit einem Pulldown. Und dann haben wir einfach gewartet, bis der Mikrocontroller den Input als Low detektiert, was so bei einer Spannung von unter 0,7 Volt ungefähr passiert. Und die Zeit dann, je länger die war, umso höher war die Kapazität und deutet darauf hin, dass der Knopf gedrückt wurde. Genau, wichtig war dann auch noch ein Timeout einzubauen, weil zu Beginn konnte man, indem man zum Beispiel das dann mit einem Metallstück auf High gezogen hat, den Mikrocontroller freezen, weil es halt ewig gewartet hat, bis er auf Low gegangen ist. Aber im Endeffekt hatten wir damit dann eine stabile Hardware-Plattform, konnten mehr Software implementieren und so ungefähr 6 Stunden, bevor wir dann angefangen haben, das zu verteilen, habe ich auch noch spontan Snake drauf implementiert, weil ich dachte, wenn man 2 Knöpfe hat und eine entsprechend große LED-Matrix, dann kann man eigentlich auch Snake drauf spielen. Genau. 2025 haben wir uns dann gedacht, komm, wir porten jetzt alles auf Rust, wir steigen auf Rust um, weil Memory Safety ist natürlich komplett wichtig bei unserem Projekt. Nee, die Hauptidee war, dass wir eine modernere Programmiersprache haben mit mehr Abstraktion, die aber Zero Overhead ist. Genau, zusätzlich hatten wir die Idee, statt zwei vier Buttons zu machen, also hier unten zwei und hier oben zwei, einfach weil wir Snake letztes Jahr hatten und dann dachten, wäre doch cool, irgendwie mehr Spiele zu ermöglichen, wofür man dann eventuell mehr Buttons braucht und dann auch ein sinnvolleres Auswahlmenü zu gestalten. Gleichzeitig haben wir auch noch uns dazu entschieden, die LED-Matrix noch größer machen zu wollen. Diesmal ist es eine 9x8-Matrix, also zwei Zeilen sind dazugekommen, was bei Charlie Blackswing nur einen weiteren Pin erfordert. Genau, das hat dann dazu geführt, dass wir diesmal wirklich den Mikrocontroller sehr gut ausnutzen, was die Pins angeht. Wir hatten auch das Ding, wir wollten eigentlich alle LEDs an den Timer, dass wir Pulsweitenmodulation machen können. Für die Buttons haben wir den bewährten Ansatz von letztem Jahr genommen, also wir warten einfach, bis der dann auf Low runtergeht. Aber diesmal wollten wir das auch an den Timer ranpacken, die Buttons, weil letztes Jahr haben wir da wirklich aktiv gewartet und so lange konnte die CPU halt nichts anderes machen. Das war dann schon sehr eng, weil wir mussten wirklich, also wir haben zwei Timer mit je vier Kanälen und man merkt, wir haben 9 LED-Pins und 4 Buttons. Das heißt, das sind wesentlich mehr Ein- bzw. Ausgänge, als wir an Timer-Kanälen haben. Entsprechend haben wir die Timer dann jede Periode umkonfiguriert. Ja, aber hat funktioniert. Zusätzlich hatte der USB-Treiber da, der Software Bitbanging, spezielle Anforderungen, damit das in Assembler so funktioniert. Einmal muss der DN und der D Plus am gleichen Port anliegen, weil der das versucht mit einem Schreibvorgang beide zu setzen. Und sie müssen auch Pin 0 bis Pin 4 sein, weil er das leichter als Immediate laden kann bei einem RISC-V. Und zusätzlich haben wir dann den Reset und den TX abgeschafft, weil einfach sonst die Pins nicht gereicht hätten. Am Ende mussten wir die Pin-Belegung algorithmisch ermitteln, dass wir alle Pins, die an den Timer sollen, wirklich mit einem Timer verbunden sind und die USB-Pins halt die Anforderungen erfüllen, die dieser USB-Stack brauchte. Genau. Wir mussten halt alles dann in Rust neu schreiben. Zusätzlich musste dieser USB-Bitbanging-Code in Rust portiert werden, was David gemacht hat. Und wir haben uns dann gedacht, richtig cool, wir nutzen Async diesmal, weil Async Rust ist natürlich Zero Overhead Abstraction und es ist viel angenehmer, weil es fühlt sich an, als ob man normale Funktionen schreibt, aber sie werden parallel ausgeführt. Stellt sich raus, Async war ein Fehler. Der lineare Code, den man hat, wird am Ende einfach ganz mechanisch in eine State Machine konvertiert und die Optimierung passiert erst nach dieser Konvertierung. Und das heißt, in vielen Fällen kann er Sachen nicht mehr inline, die davor waren, oder er merkt nicht mehr, dass irgendwas eine Konstante war, weil er das erst in der State-Maschine speichert und nachher wieder aus dieser liest und dann nicht mehr weiß, okay, vorher, da war das mal eine Konstante. Und das hat dann vor allem dafür gesorgt, dass der Code wesentlich größer wurde, als es hätte eigentlich sein müssen. Und dauernd ist der Flash voll gewesen. Aber es haben noch Features gefehlt, die wir eigentlich implementieren wollten, sodass wir dann sehr viel optimieren mussten. Genau.
Genau, also meine Lieblingsoptimierung ist We have memcopy and memset at home. Also wenn man memcopy so, hat man normalerweise von der libc, das tut auch der Compiler automatisch erzeugen, einen Call zu memcopy, wenn sie es halt anbietet, also wenn man halt ein bisschen größere Sachen kopiert. Das Problem ist, der von libc ist darauf optimiert, dass er halt effizient ist, von der Runtime her, also er versucht, möglichst große Blöcke zu kopieren, das ist dann halt relativ aufwendig. Aber uns ist eigentlich die Performance egal. Also wir laufen mit 48 MHz und so viel machen wir nicht. Wir haben genug Zeit übrig, aber unser Flash ist voll. Also, anderer Ansatz, wir implementieren einfach unser eigenes Memcopy. Das ist relativ einfach, das schreibt man einfach so, das überschreibt das libc-Memcopy. Man sieht es nicht besonders viel Code und es tut schon 300 Bytes sparen, was erstaunlich viel ist. Das ist, keine Ahnung, ein 50stel von so einem Flash. Das gleiche macht man natürlich auch mit Memset. Das spart auch nochmal 100 Bytes. Der Code ist noch einfacher. Aber kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr euch der Flash ausgibt und ihr braucht nur ein paar 100 Bytes, eigenes Memcopy und eigenes Memset, gibt einem schnell was. Und die Performance auf dem Mic-Controller von der Runtime ist selten so wichtig.
Ja, genau. Auch noch, was sich herausgestellt hat, Rust hat ja fancy Iteratoren und die kann man ja so schön zippen und chainen und was weiß ich was. Und das ist ja alles Zero Overhead und wird danach wegoptimiert. Stellt sich raus, wenn man es übertreibt, irgendwann nicht mehr. Genau, also wir hatten hier zum Beispiel diese schöne Iterator-Aktion. Und wenn man die dann als klassischen For Loop, der einfach über die Zahlen iteriert, implementiert, dann spart das auch einige 100 Bytes teilweise. Genau.
Ja, und jetzt, also es ist nicht wirklich Optimierung war zwar auch involviert, aber wir hatten natürlich das Problem, haben mit unserem schönen USB-Code, der ist alles mit Assembly und mit C geschrieben, aber das ist ja gar nicht Rust und das ist ja voll doof. Jetzt kann man natürlich sagen, wir compilen es einfach separat und linken es rein. Aber das ist ja langweilig, das könnte ja jeder. Deswegen machen wir das einfach als Inline-Assembly in Rust. Jetzt haben wir das Problem, wir haben ja einige Sachen, die jetzt nicht so fix sind, über alle Sachen weg, weil das ja schön machen, Liberizen. Also zum Beispiel der D-Plus- und D-Minus-Pin, wenn wir das nächstes Jahr wiederverwenden wollen, könnten ja anders sein. Also brauchen wir ein Struct mit Generics, effektiv als Ersatz für für Präprozessor-Konstanten. Das machen wir dann in Rust. Und dann nehmen wir effektiv Rust als einen großen SMD-Prozessor mit allen möglichen Features. Und zum Beispiel mitten vom Code, wo die Hälfte schon bei Rust war und die Hälfte nicht, sah dann der Code so aus. Es gibt da keine einzige Zeile an Rust, die irgendwas während Runtime macht, aber sehr viel was nicht währenddessen macht. Genau, also wir fangen mit dem Code an. Erstmal, ja, unsafe natürlich. Ohne unsafe ist nichts effizient. Da steht das USB send empty als Funktion. Das stimmt nicht. Das ist auch USB send data, weil das ist ein bisschen optimiert. Da komme ich noch später dazu. Und dann müssen wir erstmal sagen, was alles machen darf. Also zum einen ist es eine naked Funktion. Das heißt, da wird einfach das Assembly direkt aufgerufen in dem Bereich und der Rust Compile tut nicht erstmal davor und dahinter was hinzufügen. Dann tun wir named Assembly Labels erlauben. Das muss hier gemacht sein, weil das ja ein Generic ist. Das heißt, dieser Codeblock könnte mehrmals existieren. Und da darf man natürlich eigentlich keine Named Assembly Labels haben. Aber das ist sehr unpraktisch, wenn ein Assembly mehrere 200 Zeilen Code groß ist. Und ich glaube nicht, dass wir jeweils zwei USB-Ports auf einem Controller laufen haben. Ich glaube, die würden sich in die Gehege kommen. Dann haben wir ja diese Funktion als Mitglied einer Klasse. Aber die wollen wir eigentlich auch von Assembly noch aufrufen während dem Porting-Prozess, also von anderen Teilen vom Assembly. Deswegen darf dann aber noch nicht mit gemangelt werden, soll so bleiben. Und dann wollen wir noch das erlauben, dass halt das mit Generics gemacht wird, was eigentlich auch verboten ist. Ja, und dann kommen wir zum echten Code. Als erstes machen wir natürlich ein Assembly-Makro, weil Rust-Makros kann man das auch zu verwenden, aber die sind dafür eigentlich untauglich und Assembly-Makros sind auch untauglich, aber weniger untauglich. Und dann machen wir noch ein paar Globals, dass wir das von anderen Funktionen aus aufrufen, von anderen Code-Units aus aufrufen können, was zwar eigentlich gedacht ist, aber auch funktioniert. Und dann haben wir jetzt die USB-Send-Empty-Funktion. Die tut halt die Parameter reinladen, dass man halt 0 sendet. Und die geht dann direkt weiter in die USB-Send-Data-Funktion. Und das ist natürlich sehr effizienter Code. Und will man so nicht sehen, ist absolut schrecklich. Aber es hat getan. So ist natürlich nicht geblieben, ich habe es dann schöner gemacht. Aber in einigen Stellen sich herausgestellt, der schön optimierte Assembly-Code war gar nicht so effizient, wenn man einfach in Rust-Code konvertiert hat, war der effizienter. Zum Beispiel so Sachen, dass halt Daten geladen wurden und dann nicht genutzt wurden, was dann natürlich drei Zyklen dann laden, maskieren, alles, ohne dass es dann verwendet wird. Also da habe ich dann auch noch mal ein paar Bytes im Original RIP ersparen können, worüber man sich nicht gefreut hat, weil dann kommen mehr Features im Bootloader, weil der hat nur 1920 Bytes Platz. Leider war natürlich das große Rewrite in Rust Assembly, Rewrite in Rust Projekt, von so vielen, wir machen es jetzt schöner und Second System Problem behaftet. Es war nämlich zu spät.
Ja, das Problem war halt, also typischerweise wie jedes Jahr für die Weihnachtskarte haben wir so ungefähr eine Woche vor hier den Weihnachtsferien an der Uni angefangen mit der Software, weil natürlich erst dann das Board da war und vorher Software machen ist ja langweilig, da hast ja nichts zum Sehen, macht keinen Spaß. Ja, das Problem ist halt, wenn man alles in Rust rewriten möchte, klappt das nicht so, dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das halt über den Congress und ja, das hat dann auch funktioniert, und aber hat dann trotzdem noch mal ein paar Wochen gebraucht und dann ist irgendwann Mitte bis Ende Januar sind die Karten dann rausgegangen, aber besser spät als nie.
Früher als Stück 23.
Ja, das kann man uns mal zugute halten. Genau, die finale Version kann sich aber sehen lassen. Einmal sieht sie natürlich gut aus, aber sie hat auch sehr viele Features. Sie kann verschiedene Animationen, man kann Pong darauf spielen, im Zweispielermodus, man kann Snake darauf spielen wie letztes Jahr, nur diesmal noch mit ein paar Zusatzfeatures, zum Beispiel kann man die Geschwindigkeit erhöhen. Tetris geht auch, man kann sie immer noch als USB-Presenter einsetzen. Und was dieses Jahr auch unterstützt wird, ist, dass man, wenn man versucht, sie zu flashen, sie ist schon gebootet, rebootet sie automatisch in den Bootloader, sodass man nicht extra nochmal ausstecken und wieder einstecken muss, dass sie sich wieder im Bootloader befindet. Genau.
Also, was haben wir gelernt? Assembly ist gut. Assembly lesen, Assembly schreiben, Assembly von JLC, PCB ist auch sehr gut, weil kein Bock 25 LEDs pro Karte zu löten, das braucht es. Chinesische MIC-Controller sind zum Teil erstaunlich gut. Also ich würde sie jetzt nicht unbedingt in Flugzeugen verwenden, aber wenn ihr so Hobbyprojekte habt, wo ihr halt ein paar Dutzend bis hunderte MIC-Controller braucht, dann sind die wirklich erstaunlich okay dokumentiert. Sehr, sehr, und für Preis-Leistungs-Verhältnis einfach unschlagbar. Also 25 Cent, 20 Cent für diese Specs, das ist einfach sehr gut. Ja, bei Zero-Cost-Abstractions immer ein Auge aufs Resultat haben. Also eine Zero-Cost-Abstraction funktioniert meistens, wenn man drei kombiniert, muss man schon aufpassen, dann sind die zum Teil nicht mehr so ganz so Zero-Cost, weil die Hoffnung ist halt, dass der Compiler am Ende des Tages alles wegoptimieren kann, und ist halt nicht immer so. Rewrite in Rust, würde ich sagen, war ein voller Erfolg. Würde ich auch wieder so machen. Ja, keine Ahnung, Async vielleicht nicht. Also ohne Async bin ich auch der Meinung, hätte es geklappt. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Und my humble suggestion, my modest proposal, Kongress vor Weihnachten verschieben, das würde uns das Leben viel einfacher machen. Ich weiß ja nicht, ob jemand anderes noch dafür ist, aber würde mein Leben viel einfacher machen, hätten wir endlich viel mehr Zeit, um Weihnachtskarten zu programmieren. Ja, jetzt war letztes Weihnachten nicht das letzte Weihnachten, es gibt noch ein nächstes und danach noch ein weiteres, und ich glaube, das ist jetzt eigentlich eine ganz schöne Transition. Ich habe natürlich Ideen, was machen könnte. Also das Schönste wäre natürlich ein FPGA drauf, weil MIC-Controller sind inzwischen langweilig. Da haben wir jetzt sehr viel mitgemacht. Das Problem ist, die kosten Geld, und zwar gar nicht so wenig. Und wenn die ganze Platine inklusive allem drum und dran 4 Euro kostet, dann ist ein FPGA, der 10 Euro kostet, vielleicht ein bisschen zu unverhältnismäßig. Wir haben uns noch überlegt, ein Piezo drauf zu machen, und das haben wir uns sehr kurz überlegt und dann ausgeschlossen, weil Piezo wäre zu nervig. Vor allem, wenn die ganze Zeit irgendwie, keine Ahnung, Last Christmas spielt. Zwischenzeitlich hatten wir uns überlegt, einen größeren MIC-Controller nächstes Jahr zu nehmen, weil das war dann schon echt viel Code, aber nachdem wir alles an Async rausgemacht haben, war es dann schon wieder gar nicht so voll der Flash, also bleiben wir mal klein und nehmen die Herausforderung an. Und vielleicht ganz anderes, ich weiß ja nicht. Plätzchen backen. Wenn man langweilig ist. Aber ich glaube, das wird erst in ein paar Monaten entschieden, so ein paar Wochen vor Weihnachten, wenn man halt weiß, so jetzt muss es raus, sonst wird auf jeden Fall nichts. Ja, das war's dann auch. Ich wollte noch sagen, also wir beide sind nicht die Einzigen, die was gemacht haben, haben auch viele andere mit dazu beigetragen, unter anderem Roman, der hier vorne sitzt, der heute noch Klausuren schreiben muss, deswegen nicht teilnehmen konnte, und natürlich die ganzen Leute, die gelötet haben, und auch noch ein paar andere, die halt auch vom Code beigetragen haben. Ja, und dann vielen Dank, und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder einfach nach vorne kommen wollt später und euch die Sachen anzeigen wollt, gutes Tetris spielen wollt, was nicht viel zu schwer ist. Ja. Weil das USB braucht. Das hast du entweder auf dem D-Plus oder auf dem D-Minus-Pin und damit wird zum Host signalisiert, dass jetzt ein Gerät angeschlossen ist und ob es Low Speed oder Full Speed ist. Ja. Da ist auch das Wichtige, dass ich, das könnte man auch festmachen natürlich, aber das Problem ist, wenn wir im Bootloader sind, sind wir am Bootloader und starten dann neu und werden das, und da muss man uns einmal vom Host disconnecten. Ja, und Full Speed, High Speed macht dann noch andere Sachen, die dubios sind. Aber deswegen auch, wenn ihr ein Highspeed-Gerät und Low-Speed habt am PC und dann im Error-Log steht, dass ein Low-Speed-Gerät angeschlossen und ein Highspeed-Gerät angeschlossen ist, was umgekehrt ist von dem, was ihr erwartet, dann wisst ihr, ob D plus und D minus vertauscht. Ja? Also wir haben, okay, also wir hatten hier von JLC PCB über die LCSC Library gekauft. Der war, stand zwar da, zumindest vor 2 Jahren, ich glaube dieses Jahr nicht mehr, dass es davon nur noch 0 Stück gibt, aber wir haben trotzdem so gefühlt, es hat funktioniert. Also im Zweifel denke ich mal auch bei LCSC, selbst wenn da 0 dran steht, einfach mal bestellen, kann ja vielleicht tun. Aber ja, so Mikrocontroller-Verfügbarkeit von chinesischen Herstellern. Aber beim CR32, bei der Variante funktioniert das wahrscheinlich gut, bei anderen durchwachsen. Also, kriegst du die auch wirklich auf dem Distributor ordentlich für das Geld? Okay, weil ich dachte, ich hatte mal geschaut und war zumindest tricky. Vielleicht mit Glück einen Serve. USB in Hardware implementieren.
Ja, genau. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit und wünschen noch viel Spaß.
Wenn noch.